Eigentlich wollte ich heute im Rahmen unseres Jahresthemas werden wir eher über den Aspekt reden wir eher nachdenken. Aber in den letzten Tagen bekam ich den Eindruck, doch nochmal über das Thema lieben wir eher nachzudenken und zu predigen. In der letzten Predigt vor den Sommerferien hatte ich gesagt, dass wir bei lieben wir eher sofort dran denken, wie hat Jesus die Menschen geliebt. Sehr interessant war für mich eine Entdeckung, als ich dann das Neue Testament nochmal so durchgeforstet habe, was steht da alles, wo Jesus geliebt hat, dass da sehr viel steht, wie Jesus seinen Vater geliebt hat, beziehungsweise er von seinem Vater geliebt wurde. Das heißt, es steht fast mehr im Neuen Testament über die Liebe von Jesus und dem Vater als die Liebe zu den Menschen. Und das fand ich hochinteressant, dass das im Neuen Testament einen so hohen Stellenwert einnimmt. Und ich habe dann festgestellt, das ist die Basis eigentlich für das Wirken von Jesus. Das war seine Identität. Und so beginnt er auch seine Wirkungszeit bei seiner Taufe, dass der Vater aus dem Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn oder du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Und das war seine Identität. Daran hat er sich festgehalten. Das hat ihn ausgemacht. Ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Wenn wir also dann darüber nachdenken, lieben wir er, heißt es zunächst einmal, dass wir uns lieben lassen von unserem Vater im Himmel und dass wir zum Vater im Himmel eine Liebesbeziehung pflegen und haben. Das ist das Erste, was wir lernen von lieben wir er. So wie es Paulus geschrieben hat in Römerbrief Kapitel 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Starkes Bild, die Liebe Gottes ist ausgegossen in uns hinein durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist nicht nur ein einmaliger Akt, sondern diese Liebe muss immer wieder nachgefüllt werden. Wir müssen immer wieder diese Liebe durch den Heiligen Geist auftanken, so wie es Paulus ja auch sagt. Lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Das soll ein andauernder Prozess sein, dass immer wieder nachgekippt wird, dass diese Liebe uns nach wie vor immer wieder erfüllt. In der letzten Predigt ging es also um das Thema die Liebe vom Vater zum Sohn als Basis für den Dienst von Jesus. Und wir haben aber auch festgestellt, wie stark diese Sehnsucht von Jesus war, Menschen in diese Liebesbeziehung mit hineinbeziehen. Dass er so sagte, ich will nicht allein mit dem Vater lieben, sondern ich möchte, dass ihr alle mit einbezogen seid in diese Liebe. Darum geht es vor allem in dem hohen priesterlichen Gebet im Johannesevangelium Kapitel 15. Warum jetzt nochmal eine Predigt zum Thema lieben wie er? Ich habe den Eindruck, es fehlt uns an Leidenschaft. Es fehlt an Leidenschaft für Jesus und es fehlt an Leidenschaft für verlorene Menschen. Ich kann das von mir ganz ehrlich sagen und ich habe den Eindruck, dass es auch in unserer Gemeinde an Leidenschaft fehlt. Ich möchte jetzt über niemanden ein Urteil fällen, das steht mir nicht zu. Ich kann nicht in eure Herzen schauen und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und ich fände das super, wenn am Ende des Gottesdienstes viele kommen und sagen, nee, ich brenne für Jesus. Und ich brenne dafür, diese Liebe Jesu weiterzugeben anderen Menschen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich korrigieren würdet. Und ich glaube es auch, es gibt unter uns Menschen, die wirklich für Jesus brennen und für verlorene Menschen. Aber insgesamt habe ich so den Eindruck im Blick auf unsere Gemeinde, dass es an Leidenschaft fehlt. Und vielleicht leidet ihr ja auch darunter, so wie ich darunter leide, dass es so ist, wie es ist, dass alles so mühsam ist und dass dieses Feuer, diese Begeisterung an Jesus fehlt. Und vielleicht wünscht ihr euch ja auch für euch selber mehr Leidenschaft für Jesus, mehr Freude an Jesus und mehr Leidenschaft für verlorene Menschen. Dass Menschen auch diesen Jesus kennenlernen und diese Gemeinschaft mit dem Vater auch so erleben, so wie ihr das erlebt. Und das ist der Grund, weshalb ich nochmal über dieses Thema reden möchte mit euch und nachdenken. Der zweite Grund geht in die gleiche Richtung. Ich lese zurzeit ein sehr spannendes Buch, Gemeinde mit Mission, von Philipp Bartholomä und Stefan Schweier. Philipp Bartholomä ist Professor für praktische Theologie an der FTH in Gießen und Stefan Schweier lehrt an der Theologischen Hochschule in Basel. Ein sehr spannendes Buch zum missionarischen Gemeindeaufbau in unserer nachchristlichen Zeit. Es ist hochaktuell, dieses Buch. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir das im Ältestenkreis zusammen lesen und durcharbeiten, dieses Buch. Der erste Teil dieses Buches beschreibt unsere nachchristliche Wirklichkeit und erklärt, warum das heute so furchtbar schwer ist, Menschen für das Evangelium zu begeistern und Menschen zum Glauben einzuladen. Das ist eine Realität. Weil eben viele Menschen den Zugang zum Christentum und zur Gemeinde verloren haben. Das ist eine Gegenwartsanalyse. Im zweiten Teil werden dann theologische Weichen gestellt. Wie positionieren wir uns als Gemeinde theologisch in dieser pluralistischen Gesellschaft? Das ist sehr wichtig, dass wir Stellung beziehen. Wo stehen wir? Und im dritten Teil geht es dann in die Praxis. Und da hat mich der erste Teil, das erste Kapitel in diesem Praxisteil sehr betroffen gemacht. Das war eben kurz bevor ich mich an diese Predigt gemacht habe. Denn da geht es um Leidenschaftsstärken. Und Leidenschaft ist ja auch Untertitel dieses Buches, nämlich Gemeinde mit Mission, damit Menschen heute leidenschaftlich Christus nachfolgen. Die, die jetzt schon nachfolgen und die, die noch nicht nachfolgen. Dass wir leidenschaftlich Christus nachfolgen. Und in diesem Abschnitt Leidenschaft stellen die Autoren fest, dass sie sagen, ohne Leidenschaft für Mission gibt es keinen missionarischen Gemeindeaufbau. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, ohne Leidenschaft für Jesus und für verlorene Menschen, können wir den Gemeindebetrieb einstellen, weil wir unseren Auftrag nicht mehr leben. Ohne Leidenschaft können wir eigentlich das ganze Ding abblasen. Oder wir beschäftigen uns nur noch mit uns selbst. Wir halten den Betrieb aufrecht, kann man machen, natürlich, mit sehr viel Aufwand, aber irgendwann schließen wir dann diesen Laden. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Ohne Leidenschaft für Mission kein Gemeindeaufbau, kein missionarischer Gemeindeaufbau. Das heißt, Leidenschaft ist der entscheidende Faktor für eine Gemeinde mit Mission, für eine Gemeinde, die ihren Urauftrag von Jesus lebt, nämlich Jünger machen. Das ist unser Auftrag. Und die Autoren zählen dann einige Leidenschaftskiller auf, die unsere Leidenschaft für verlorene Menschen ersticken lässt. Falsche Demut. Kennt ihr sicher auch. Wer bin ich denn, dass ich anderen sagen soll, was sie glauben sollen? Ich kann doch niemandem meinen Glauben überstellen. Kenne ich auch diesen Gedanken. Dann gibt es eine falsche Motivation, Selbsterhaltung. So nach dem Motto, der Herr will, dass wir missionieren, unsere Bank übrigens auch. Also wenn wir nur missionieren, damit wir nicht schrumpfen, dann ist da auch was falsch. Das kann es nicht sein, das ist die falsche Motivation. Ein weiterer Leidenschaftskiller ist Selbstbezogenheit. Dass Gemeinde sich eben nur noch um sich selbst dreht. Wir haben so viele Probleme in der Gemeinde und Herausforderungen, dass wir den Blick für die Verlorenen verlieren. Dass wir so in Beschlag genommen werden, den eigenen Betrieb am Laufen zu halten. Appelle an das schlechte Gewissen lassen auch keine Leidenschaft für Mission aufkommen. Und Predigten mit der platten Aufforderung, jetzt missioniert doch mal endlich, das wirkt ermüdend und kontraproduktiv. Und ich hoffe mal, dass diese Predigt das nicht auch tut, denn ich möchte eigentlich in uns, in mir, in euch Leidenschaft wecken. Und ich habe eine Sehnsucht nach dieser Leidenschaft. Und vielleicht habt ihr auch, und vermutlich war das schon so, leidenschaftlich zum Glauben an Jesus eingeladen. Vielleicht habt ihr zu missionarischen Veranstaltungen eingeladen. Ich denke noch an das letzte Pro Christ. Das war wirklich deprimierend, dass wir, ich glaube, einmal war eine oder zweimal war eine Person da, ein Gast, sonst nichts. Menschen ließen sich nicht einladen. Und das führt dann schließlich zu einer missionarischen Resignation, dass man sagt, das bringt doch eh nichts, die lassen sich doch eh nicht einladen. Und das ist auch eine Erkenntnis dieses Buches, dass sie sagen, ja, es ist so, die Menschen haben keinen Zugang mehr zum Glauben. Wir müssen andere Wege finden, wie wir den Menschen den Glauben näher bringen. Und schließlich ist es ganz einfach Bequemlichkeit, warum wir nicht mehr über den Glauben reden. Es ist einfach viel bequemer, als Christ den Mund zu halten und für sich selbst zu leben und die anderen in Ruhe zu lassen. Letztlich aber steht hinter diesen Leidenschaftskillern, und das hat mich auch nochmal sehr unruhig gemacht, eine geistliche Dimension, die wir sehen müssen. Das sind nicht nur psychologische Faktoren, sondern das ist eine geistliche Wirklichkeit, nämlich es ist eine Wirkung des Bösen. Das stellen die ganz nüchtern fest und das sehe ich auch so. Der Satan ist ein Mörder und ein Lügner von Anfang an und er lügt uns vor. Und er sagt, die haben kein Interesse an all diesen Dingen. Und der Satan ist leidenschaftlich daran interessiert, die missionarische Flamme, unsere Leidenschaft zu ersticken. Und von daher greifen Appelle zu kurz, um wieder Leidenschaft zu entwickeln. Es ist ein geistlicher Kampf, es ist eine geistliche Dimension und von daher braucht es, wie Paulus sagt, braucht es die geistliche Waffenrüstung. Und diese Waffenrüstung, die müssen wir wieder ganz neu entdecken. Und da ist zum Beispiel dieser eine Punkt, nämlich die Schuhe. Und ich glaube, wir laufen alle sehr barfuß hier durch die Gegend. Tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkündigen. Und schließlich braucht es das Gebet, weil wir eben Leidenschaft nicht machen können. Wir können nicht sagen, so, jetzt sind wir alle mal leidenschaftlich. Und deshalb soll unser Haus hier ein Haus des Gebetshauses werden. Und ihr habt sicher schon gesehen in den Ankündigungen, der September ist stark geprägt von Gebeten. Das ist kein Zufall. Wir sehen die Notwendigkeit. Dieses Haus soll ein Gebetshaus sein. Deswegen dieses 24/7. Wir sind ja gar nicht 7 Tage. Es ist eine halbe Woche, wo wir hier wirklich rund um die Uhr beten wollen. Außen sind die Listen. Ihr könnt euch online auch eintragen. Wir bieten 2 Gebetsseminare an im September, damit wir unser eigenes Gebetsleben ganz neu beleben, dass wir Gebet ganz neu entdecken und uns daran freuen, dass Gebet keine Last ist. Dazu wird Christoph Roth predigen, Gebet Pflicht oder Freude. Und wir wollen um einen geistlichen Aufbruch beten. Deswegen diese 2 Gebetsseminare, tragt euch ein. Und wir wollen auch im Gebet lernen, Gottes Stimme zu hören. Deswegen das Seminar nächste Woche dazu. Also ihr merkt, so ist ein Gesamtpaket Gebet, weil das ein entscheidender Faktor ist. Dass eine neue Leidenschaft für Jesus unter uns entsteht. Und daraus eine Leidenschaft für Verlorene, denn das eine hängt vom anderen ab. Und deshalb nochmal eine Predigt zum Thema Lieben wie er. Ich möchte mit euch entdecken, woher hat eigentlich Jesus diese Leidenschaft gehabt für die Menschen? Warum hat Jesus so leidenschaftlich geliebt? Was war seine Motivation? Es war ja nicht so, dass Jesus in die Welt gekommen ist, weil einer von der Dreieinigkeit hat halt den Job machen müssen, das mit der Erlösung. So nach dem Motto, na, ich gehe dann halt. Wenn wir schauen, wie Jesus den Menschen begegnet ist im Neuen Testament, da sehen wir seine leidenschaftliche Liebe für diese verlorenen Menschen. Und woher hatte er diese Liebe? Warum war es ihm so ein großes Anliegen, dass Menschen ihm nachfolgen? Doch nicht, weil er Nachfolger gebraucht hat. Und so möchte ich mit euch einige Begegnungen anschauen, wo ganz besonders die Leidenschaft von Jesus deutlich wird, um zu erkennen, was war eigentlich die Leidenschaft von Jesus und weshalb hat Jesus so leidenschaftlich Menschen zum Vater und zu sich eingeladen. Die erste Geschichte ist voller Leidenschaft, eine berührende Begegnung im Markus-Evangelium, ganz am Anfang von seiner Wirksamkeit. Markus 1 lesen wir ab Vers 40. Einmal kam ein Aussätziger, er kniete sich vor ihn hin und bat ihn flehentlich, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus war innerlich bewegt und berührte ihn mit seiner Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und der Mann war gereinigt. Hier ist es diese tiefe innere Regung, die uns immer wieder im Neuen Testament begegnet, wo wir in sein Herz schauen, wo es heißt, er war wirklich innerlich berührt, nicht nur vom Kopf her, sondern von seinem ganzen Menschsein. Er war innerlich berührt und bewegt von dem, was er da sah. Aber was hat ihn so innerlich berührt in dieser Situation? War es der Aussatz? Was war das? Und ist euch schon mal aufgefallen, dass dieser Aussätzige nicht um Heilung bittet, sondern er möchte rein sein? Das ist ein Unterschied. Und Jesus sagt, ich will, sei rein. Es gibt übrigens keine Situation, jedenfalls ist mir noch keine begegnet, wo Jesus mal auf den Wunsch nach Heilung gesagt hat, ich will nicht. Er hat immer gesagt, ja, ich will, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Nur in seiner Heimatstadt, Nazareth, da hat er nicht geheilt, weil es war kein Glaube da. Aber hier geht es eigentlich gar nicht um Heilung, hier geht es um Reinigung, das ist ein großer Unterschied. Aussätzige wurden durch diesen Aussatz unrein. Dadurch wurden sie ausgeschlossen aus der Gesellschaft, aus der Familie, aus der Dorfgemeinschaft. Sie waren isoliert, eben um andere nicht anzustecken, ausgeschlossen. Auch ausgeschlossen aus der Gottesdienstgemeinschaft. Aussätzige durften nicht am Gottesdienst teilnehmen. Sie waren aus der Gottesdienstgemeinschaft ausgeschlossen und da ging es ja nicht nur um eine Veranstaltung, sondern im Gottesdienst ist Gott gegenwärtig. Und das muss man sich mal vorstellen, da war der ausgeschlossen, der durfte nicht hin, da wo Gott ist, in den Tempel, in die Synagoge. Und könnt ihr dann euch diese Sehnsucht vorstellen, die in diesem Mann war, dass er gesagt hat, ich will wieder in die Gemeinschaft, zu meiner Familie, ins Dorf und ich will wieder in den Gottesdienst. Ich möchte wieder Gott begegnen. Und so fleht er Jesus an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Weil er so gelitten hat an dieser Isolation von den Menschen, aber auch isoliert von Gott. Und das, denke ich, hat Jesus so berührt. Dieses Leiden an dieser Trennung. Es geht in dieser Geschichte um Beziehung. Es geht nicht um Heilung, sondern um Beziehung, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Beziehung zu Mitmenschen und Beziehung zu Gott. Und Jesus will, dass Menschen in Beziehung zu Gott kommen. Da wird er immer sagen, ich will. Wenn es darum geht, dass ein Mensch in die Beziehung zu Gott kommt, wird er immer sagen, natürlich will ich das. Darum geht es auch in der gleich darauf folgenden Begegnung. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass nicht der Platz ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündigte ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach, genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, das war auch so ein Moment, den Jesus berührt hat, wo er diesen Glauben gesehen hat und zu diesen Menschen sagt, mein Kind, das ist doch was Emotionales. Das eigentliche Problem dieses Gelähmten war nicht die Lähmung, sondern seine Trennung von Gott, weil Jesus die Sünden vergibt. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Sünde trennt von Gott. Und hier suchen 4 Freunde und der Gelähmte die Nähe zu Jesus, ohne zu wissen, dass sie die Nähe zum lebendigen Gott eigentlich suchen. Und das berührte Jesus, dass da 5 Menschen sind, die die Nähe zu Gott suchen. Und Jesus sah in diesem Gelähmten ein verlorenes, von Gott getrenntes Kind Gottes, was wieder zu seinem Vater zurückgebracht werden soll. Und deswegen, mein Kind, deine Sünden sind vergeben. Du kannst wieder zum Vater kommen. Zwischen dir und dem Vater steht nichts mehr. Auch hier geht es wieder darum, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Und gleich in der nächsten Geschichte sucht Jesus die Gemeinschaft, die Beziehung zu Verlorenen. Und die Frommen seiner Zeit regen sich tierisch drüber auf. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Es waren inzwischen viele, die Jesus folgten. Die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass Jesus mit Leuten, die als Sünder galten, und mit Zolleinnehmern aß. Da sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen. Nicht die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. In der Person von Jesus ist Gott auf die Erde gekommen. Was macht Gott auf dieser Erde? Er sucht Gemeinschaft mit Verlorenen. Sie waren getrennt von Gott wegen ihrer Sünde. Sünde macht krank, sagt Jesus hier. Sünde trennt von Gott. Und Jesus sah seinen Auftrag darin, diese getrennten Menschen, von Gott getrennten Menschen, zurückzuholen und zu ihnen hinzugehen, Gemeinschaft mit ihnen zu suchen. Und als äußeres Zeichen für wiederhergestellte Gemeinschaft hat er mit ihnen gegessen und gefeiert. Das gemeinsame Essen, das ist gerade im Orient ein besonderes Zeichen, ein besonderer Ausdruck von herzlicher, tiefer Gemeinschaft, zusammen essen. Und das hat Jesus hier wirklich zum Ausdruck gebracht, indem er nicht nur gesagt hat, die Sünden sind vergeben, sondern indem er mit ihnen gegessen hat, Zeit verbracht hat. Er lebte Gemeinschaft mit den Sündern beim Essen. Gott war beim Essen mit diesen Sündern zusammen. Der lebendige Gott saß bei diesen Zöllnern und Huren und diesen ganzen Verbrechern am Tisch. Sodass sie Jesus ja als Fresser und Weinseufzer bezeichneten. Und auch hier geht es wieder um Beziehung. Gott sucht Beziehung zu den Verlorenen. Gott möchte, dass Verlorene in Beziehung zu ihm kommen. Markus 10, auch eine interessante Begebenheit. Da wird berichtet, wie Jesus einen Mann sah und ihn lieb gewann. Da steht an den ganz wenigen Stellen, wo es wirklich ausgedrückt wird, dass Jesus jemanden liebte. Da kam ein Mann angelaufen, er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen, Gott. Du kennst doch die Gebote. du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen und so weiter. Und dann zählt Jesus alle Gebote auf. Und dann sagt der Mann, aber der Mann sagte, Lehrer, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Was fehlt diesem Mann? Der reiche Mann hat das Herz von Jesus berührt, weil Jesus sah in diesem Mann einen Menschen, der Sehnsucht nach Gott hatte. Und er hat versucht, diese Sehnsucht durch das Halten der Gebote zu stillen, auszudrücken. Er wollte Beziehung mit Gott und hat gedacht, wenn ich die Gebote halte, dann habe ich Beziehung mit Gott. Aber er merkte selber, dass dieses fromme Bemühen nicht reicht, um Beziehung mit Gott zu haben. Ich will das ewige Leben, sagt er. Ich will zu Gott, aber ich merke, es reicht nicht, meine frommen Bemühungen. Und Jesus bestätigt ihm letztlich und sagt, durch das Halten der Gebote kommst du nicht in Beziehung zu Gott. Und er sagt, folge mir nach, das ist der Weg. Jesus nachfolgen, Beziehung, da haben wir es wieder. Trenne dich von dem, was dich abhält, mit mir Beziehung zu haben. Das war bei ihm der Reichtum. Es sind nicht die Gebote, die uns zu Jesus bringen, sondern die Gemeinschaft mit Jesus. Wieder geht es um Beziehung. Jesus liebt diesen Menschen wegen seiner Sehnsucht nach Gott. Er sieht diese Sehnsucht in ihm und er zeigt ihm, was ihm fehlt, nämlich die Beziehung zu Jesus. Du brauchst mich, um zu Gott zu kommen. Und schließlich noch eine Geschichte, der Klassiker sozusagen, wo Jesus in besonderer Weise berührt wurde, Matthäus 9. Als er, also Jesus, die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Hier fehlt wieder was. Bei dem Reichen hat was gefehlt, die Beziehung, und hier fehlt der Hirte, die Beziehung zum Hirten. Sie waren hilflos und erschöpft, weil sie keinen Hirten hatten. Und das hat Jesus so berührt. Diese Menschen getrennt von Gott. Als Jesus diese Menschen ohne Hirten sah, ergriff ihn dieses tiefe Mitgefühl. Er sah die vielen Menschen ohne Gott. Die vielen Menschen, die sich ohne Gott durchschlagen müssen durch den Alltag, durch den Leben, die hilflos waren, die erschöpft waren, die ausgebrannt waren, weil sie ohne Gott waren. Und das hat Jesus so berührt, diese Menschen ohne Beziehung zu Gott. Und seine Leidenschaft war es, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuholen. Und das hatte er dann mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf so anschaulich beschrieben. Und diese Freude über das gefundene Schaf, da spürt man Leidenschaft raus in dieser Geschichte. Leidenschaftlich sucht der Hirte nach diesem einen verlorenen Schaf. Und überglücklich erzählt er seinen Nachbarn und Freunden, stellt euch vor, das Schaf war weg, ich hab's wieder gefunden. Das ist doch Leidenschaft. Was war die Leidenschaft von Jesus? Woher nahm Jesus diese Leidenschaft zu den verlorenen Menschen? In all den Geschichten, in denen Jesus berührt wurde, ging es immer um Beziehung. Der Aussätzige, getrennt von der Gottesgemeinschaft. Der Gelähmte, getrennt von Gott wegen der Sünden. Der reiche, fromme Mann, trotz seiner frommen, vorbildlichen Frömmigkeit, ihm fehlte die Beziehung zu Jesus. Und vielen Menschen ohne Hirten. Immer war es die fehlende Beziehung, die Jesus so berührt hat. Das hat ihn fertig gemacht, dass da Menschen ohne Beziehung zum lebendigen Gott sind, zum Vater. Woher also hatte Jesus diese Leidenschaft oder was war diese Leidenschaft? Warum hatte Jesus so ein leidenschaftliches Verlangen, Menschen zu sich und zum Vater zu ziehen? Ich habe es mal so ganz salopp formuliert, weil er wusste, wie toll die Beziehung zu seinem Vater ist. Er wusste, wie toll das ist, Beziehung zum Vater zu haben und hat sich nichts sehnlicher gewünscht, dass die anderen das auch entdecken, wie toll das ist. Die Beziehung zu seinem himmlischen Vater war das Größte und das Beste, was Jesus hatte. Jesus wusste sich von seinem Vater sowas von geliebt. Und Jesus liebte seinen Vater. Und das zieht sich gerade durchs Johannesevangelium durch. Wie oft das drin steht, wie die beiden sich geliebt haben. Und das war für mich so die Entdeckung zur ersten Predigt, lieben wir er. Und dem wollte ich nochmal nachspüren. Und dabei ist mir aufgefallen, was die große Leidenschaft von Jesus war. Erstens natürlich diese Liebesbeziehung zum Vater. Das war seine erste große Leidenschaft. Und das zweite war, Menschen in diese Liebesbeziehung mit hineinzunehmen. Jesus sah, was diesen Menschen fehlte, diese Beziehung zum Vater. Das hat sie fertig gemacht. Er sah, wie sie erschöpft und ausgebrannt waren. Und gleichzeitig lebte er in der Liebe des Vaters sowas von eingebunden, dass er gemerkt hat, das passt hier irgendwie nicht zusammen. Ihnen fehlt, was ich habe und was ich genieße. Wenn die doch das auch hätten, was ich habe. Und das war's, was Jesus zu den Menschen gezogen hat, dass er gesagt hat, ich will auch, dass ihr diese gleiche Beziehung habt. Jesus konnte also die Liebe des Vaters nicht einfach für sich genießen und gleichzeitig sehen, wie Menschen ohne Vater im Himmel verloren gehen. Die Leidenschaft für Verlorene bei Jesus kommt also aus dieser lebendigen, tiefen, innigen Beziehungen zum Vater im Himmel. Das ist der Ursprung der Leidenschaft. Er hat das erlebt, diese Beziehung, und hat gesagt, ich möchte, dass ihr alle diese Beziehung auch habt. Letztlich war es auch die Motivation von Paulus für seinen aufreibenden Missionsdienst, weshalb er fast den ganzen Mittelmeerraum durchgekämmt hatte. Er hat geschrieben, die Liebe von Christus treibt uns. Paulus war auch erfüllt von dieser Liebe und sagt, das muss ich weitergeben, das kann ich nicht für mich behalten. Hier gehen Millionen Menschen verloren, ohne diese Liebe jemals erkannt zu haben. Ich muss ihnen das weitersagen, ich kann das nicht für mich behalten. Da hat einer die Liebe von Jesus erlebt und weitergegeben. Am Ende seines irdischen Wirkens, am Ende seines irdischen Lebens von Jesus, kurz vor der Kreuzigung, blickt Jesus im Gebet mit dem Vater auf seine Mission zurück. Johannes 17, das berühmte hohe priesterliche Gebet, wo Jesus nochmal so ein Fazit zieht mit dem Vater zusammen. Und dieses Gebet schließt mit einem erstaunlichen Fazit. Und da entdecken wir letztlich die Motivation von Jesus. Der Schlusssatz dieses Gebetes ist, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und ich werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Das war der letztliche Grund, weshalb er das Ganze gemacht hat. Damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt. Sie sollen die gleiche Liebe erleben, die ich auch erlebt habe. Hier sagt Jesus, warum er diesen ganzen Aufwand gemacht hat. Damit die Liebe des Vaters unsere Herzen erfüllt. Jesus möchte, dass die Liebe, die er vom Vater empfangen hat, auch wir empfangen und haben. Er hat diese Liebe erlebt und hat erlebt, wie großartig diese Liebe ist. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, dass auch wir diese Liebe erleben. Und das ist der Grund für seine Leidenschaft für Verlorene. Dass Menschen die gleiche Liebe erleben, die er auch erlebt hat. Die Beziehung zum Vater. Was heißt das für uns? Wir wollen ja lernen, wie er zu lieben und die Leidenschaft wie er zu haben. Das heißt, Leidenschaft beginnt in der Beziehung mit dem Vater im Himmel und mit Jesus. Da beginnt unsere Leidenschaft. Wir können sie nicht machen. Je mehr uns diese Beziehung packt und wir wieder hineinkommen in diese Beziehung zum Vater, umso mehr Leidenschaft werden wir entwickeln in dieser Beziehung und uns daran freuen. Und je mehr wir uns daran freuen und wir begeistert sind von dieser Liebe und dieser innigen Beziehung zum Vater, umso mehr werden wir Interesse bekommen, das weiterzugeben. Das will ich weitergeben, diese Beziehung. Der Schlüssel zur Leidenschaft liegt also in einer lebendigen Beziehung zu Jesus und zum Vater. Und das habe ich mir in den letzten Tagen immer wieder bewusst gemacht und bewusst diese Beziehung gesucht und gelebt. Und in der Gebetszeit morgens, aber auch den ganzen Tag immer, dass ich mich dann freue, mit dem Vater unterwegs zu sein. Was ist das für ein Vorrecht, nicht alleine durch die Welt zu stolpern, sondern das ganze Leben mit dem Vater im Himmel zu teilen. Wie gut das tut. Und ihr kennt das sicher auch. Wie gut das tut, zu beten, zu hören, beim Vater zu sein. Ich spüre, wie gut das tut, dass diese Liebe mich erfüllt. Auch gerade in Herausforderungen, eben nicht alleine die Dinge regeln zu müssen, sondern mit dem Vater im Himmel das Ganze zu besprechen. Und dann wächst das Bedürfnis, auch anderen davon erzählen. Der Schlüssel für eine neue Leidenschaft liegt also in einer Beziehung zum Vater und zu Jesus. Und diese Beziehung wird besonders gepflegt, wenn wir beten. Das ist ja Beziehungspflege pur, Gespräch. Da sind wir besonders mit dem Vater verbunden, lassen uns lieben, teilen unser Leben mit ihm. Und daher legen wir eben im September so einen großen Schwerpunkt auf das Thema Gebet. Wir wollen nächstes Wochenende lernen, die Stimme des Hirten zu hören, Beziehungspflege, auf seine Stimme zu hören. Viele sagen, ja, die Stimme höre ich in der Bibel, aber Jesus sagt hier nicht meine Worte, meine Schafe hören meine Worte. Später sagt er von den Worten, wenn ihr meine Worte haltet und so weiter, da wird meine Liebe in euch bleiben. Aber hier sagt er die Stimme, das ist nochmal was anderes. Und darum geht es in diesem Seminar. Wie kann ich die Stimme Jesu hören? Wie kann ich die Stimme des guten Hirten hören in meiner Gebetszeit? Wir wollen unser Gebetsleben erfrischen und erneuern mit zwei Seminarabenden, mit einer Predigt dazu von Christoph Roth, er leitet ein Gebetshaus. Und schließlich wollen wir als Gemeinde rund um die Uhr beten, um unser Gebetsleben ganz neu zu erfrischen und unsere Beziehung zu Gott neu zu beleben. Und es wird auch unsere Gemeinde verändern. Davon sind wir fest überzeugt, dass diese Gebetstage uns als Gemeinde verändern. Ich wünsche mir, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht, dass ihr euch mit begeistern lasst von dieser neuen Leidenschaft. Weitere Infos dazu findet ihr in unserer Gemeinde-App.